Caro, hast du eigentlich deine Medikamente genommen?
Der Felix ist gerade noch mal vor zur Apotheke und hat mir Nasenspray geholt, damit ich mich nicht so furchtbar anhöre. Aber ich bin nicht mehr ansteckend.
Du weißt, ich bin großer Phobiker.
Deswegen bist du weit weg. Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich auf die Aufreger der Woche blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, lieber Caro.
Wir sind heute nochmal räumlich getrennt, ich ein bisschen stimmlich angeschlagen. Mit wem bist du wieder eingesperrt beim ZDF?
Ja, ich sitze hier in Köln, also ich kann jetzt leider nicht so richtig das zeigen. Das sind die ehemaligen, oder sind die Bavaria-Studios, in denen die Lindenstraße, weiß gar nicht, 5000 Folgen lang gefilmt wurde, die jetzt leer stehen und die wir für unsere Sendung, also eingesperrt mit Jan Fleischhauer, immer anmieten. Da wird hier der große Container um die Ecke aufgebaut. Und es gibt genug Platz, wie ihr seht. Also es ist ein bisschen kühl hier, ja? So ist lange nicht mehr geheizt. Alles andere funktioniert. Und da werden jetzt wieder 2 Folgen hergestellt.
Mit Mutter Beimer.
Diesmal mit, heute dran ist Leonie Pla, auch bekannt als Leonie Löwenherz, das ist ihr Künstlername. So eine Superaktivistin. Ich glaube, der letzte Großauftritt, den ich gesehen hatte, jemals auf Instagram, das war in dieser Colleen Fernandes-Ulmen-Geschichte, also wo sie gefordert hatte, Herrn Ulmen auf dem Marktplatz umgekehrt aufzuhängen und öffentlich zu kastrieren und Leute, die von der Unschuldsvermutung reden würden, das Wort Täterschutz auf die Stirn zu tätowieren, ja. So, und bei uns geht's heute um Meinungsfreiheit, also um Cancel Culture. Ich vermute mal, von dem zu urteilen, was ich gelesen habe, dass sie zu denen gehört, die meinen, das gäbe es gar nicht. Das sei eine Erfindung der rechten Cancel Culture. Muss man sagen, das ist ein bisschen wie mit der Stadt Bielefeld, ne? Die gibt es ja angeblich auch nicht.
Das stimmt.
Wie viele Bielefelder beziehungsweise Opfer der Cancel Culture, die da als Zombies draußen rumlaufen.
Ich erinnere mich, dass wir die oder du die angezeigt hattest hier in unserer Sendung live.
Ich habe überhaupt niemanden angezeigt, weil das nämlich genau, das wird auch das Thema heute sein. Ich auch noch nie gefordert habe, irgendjemandem einen Kopf kürzer zu machen oder eben seinen Posten wegzunehmen oder seinen Job wegzunehmen. Ich habe nur gesagt, dass, wo ja die Staatsanwaltschaft im Augenblick immer so ein suchendes Auge über alle hat, die sich daneben benehmen. In dem Fall wäre mein Eindruck eindeutig Paragraph 140 Strafgesetzbuch Billigung von Straftaten berührt. Damit habe ich auch mitnichten gemeint, dass ich finde, dass jetzt die Staatsanwaltschaft auch Frau Pla, beziehungsweise Frau Löwenherz, hinterherstiefeln sollte.
Ach so, dann hatte ich das damals falsch verstanden. Aber wir sind gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Lass uns zuerst mal Licht auf ein Thema werfen, das so ein bisschen nur am Rande erwähnt wird. Und zwar, wir erinnern uns alle an den Geheimplan gegen Deutschland. Darüber hatte das Recherchenetzwerk Korrektiv vor 2 Jahren berichtet. Ein Treffen zwischen AfD-Politikern, Unternehmern und Rechtsextremen, wo es angeblich darum ging, dass deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund ausgebürgert werden sollen. Jetzt hat ein Gericht entschieden, das ist falsch. Es ist nicht mehr so viel übrig von diesem Geheimplan.
Wir haben jetzt eine Entscheidung des Landgerichts 2 Berlin. Mhm. Weil sich eine der Teilnehmerinnen nämlich dieses Geheimtreffens in Potsdam, also sozusagen die zweite Potsdamer Wannsee-Konferenz, das wurde ja da draus gemacht, ja, dagegen gewehrt hat juristisch. So, und die hat sich einen Anwalt genommen, Carsten Brennecke, und hat gesagt, das stimmt nicht. Ich habe an keinem Treffen teilgenommen, wo es so einen Masterplan gab, der verfassungswidrig ist, eindeutig. Die entscheidende Stelle, um die es bei diesem jetzt Gerichtsverfahren ging, und damals letztlich auch in dem Text, also die Conclusio, die lautete folgendermaßen, also das hatte Korrektiv geschrieben, ans Ende der Geschichte, es bleiben zurück, ein Masterplan zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern, also ein Plan, um die Artikel 3, Artikel 16 und 21 des Grundgesetzes zu unterlaufen.
Gelogen.
Korrektiv hat jetzt argumentiert vor Gericht, ja, dass seine Meinungsäußerung, also und Meinungsäußerungen sind, da ist der Rahmen sehr weit juristisch, ja, dass seine Meinungsäußerung, dass sozusagen ihre Interpretation dessen, was da in Potsdam vor 2 Jahren vorgegangen ist. Und da hat das Gericht gesagt, nee, das musste jeder Leser, und so lesen die Richter das Herz auch, als Tatsachenbehauptung verstehen. Deswegen übrigens, in Parenthese, sind damals ja auch Hunderttausende auf die Straße gegangen, um gegen genau diesen Masterplan zu demonstrieren.
Hunderttausende, das waren 3 Millionen. Das war ja, die Straßen waren voll. Ich finde es nur krass, also das Berliner Landgericht hat wirklich festgestellt, dass Korrektiv seine Leser bewusst getäuscht hat. Also ich weiß nicht, das sind natürlich auch keine richtigen Journalisten, muss man sagen. Das ist ja eine NGO am Ende des Tages. Vielleicht muss man die aber auch so ein bisschen dann eher mit Samthandschuhen anfassen.
Ja, es ist eine NGO, das stimmt. Ich meine, das hat ja, das ist eine relativ kleine Truppe.
Mhm.
So. Und ein bisschen mit an die Nase fassen müssen sich eigentlich alle, die das zum großen Thema ja gemacht haben.
Das ist richtig.
Also ja. Ohne den Spiegel und ohne die Süddeutsche und ohne die PA und ohne die Zeit wären ja die 3 Millionen hier auf die Straße gekommen. Plus Tagesschau, ja, Heute-Journal etc. etc. Und wenn man ganz genau hinliest in der Geschichte, da merkt man, dass genau für diese Behauptung es habe so einen Masterplan gegeben, der Beweis ja eigentlich fehlt. Also die sind vor Ort, die sind im Nebenraum. Möglicherweise hatten die, das ist die Vermutung, da auch eine Wanze vor Ort rechtzeitig angebracht, in dem Raum, wo dann dieses ominöse Treffen stattfand. Also die waren relativ gut bei Korrektiv darüber informiert, was da geredet wurde.
Mhm.
Und wie gesagt, als wenn du heute mit dem heutigen Wissen auf diese Geschichte guckst, dann merkst du sozusagen an den entsprechenden Stellschrauben, ja, wie da gedengelt wurde, wie da manipuliert wurde. So. Und diesem Eindruck, es habe diesen Masterplan gegeben zur Ausweisung deutscher Staatsbürger, ist natürlich auch Korrektiv nie entgegengetreten. Ich glaube, jetzt im Nachhinein behaupten sie, naja, das wäre ganz klar. Also erstens ist ihre Erklärung, also vor dem Landgericht Berlin seien Details verhandelt worden. Im Wesentlichen sei ihre Geschichte bestätigt.
Ja, nee.
So also kann man es auch sehen. Also wenn sie, du hast ein Familienhaus, sie reißen das Dach ab, das ersten Stock ab und das Grundgeschoss ist auch dem Erdboden gleich gemacht. Es bleibt der Keller übrig und du sagst, naja, im Prinzip, die Konstruktion steht ja noch, ja. So kann man sich natürlich immer rausreden.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, ich will auch mal insgesamt, sagen wir mal, ein Debakel halten für den Aktivjournalismus oder Aktivistenjournalismus, der ja in Deutschland insgesamt Einzug gehalten hat. Also
aber das ist doch kein Journalismus, Jan. Das ist doch kein Journalismus. Das ist eine NGO, die bekommt von diesem Programm Demokratie leben, bekommen die pro Jahr 140.000 Euro. Die sind doch nicht unabhängig. Freie Presse ist das nicht.
Nee, mein Punkt ist ja, und das meine ich mit Aktivistenjournalismus, das eine ist, was Korrektiv macht, letztlich so eine Recherche-Klitsche.
Mhm.
Das andere ist, dass das ja beglaubigt wird und validiert wird,
ja,
durch alle anderen großen Redaktionen, die drumherum stehen. Also die haben das ja, wie gesagt, zum Riesenthema erst gemacht, ohne eben ganz genau mal hinzugucken, möglicherweise auch mal eigene Recherchen anzustellen. Stimmt das eigentlich? Kann das stimmen? So, und das erleben wir ja immer wieder in unserer Profession. Deswegen kommt es auch immer wieder zu gravierenden, nicht nur Fehleinschätzungen, sondern eben auch Geschichten, die man dann anschließend depublizieren muss beziehungsweise korrigieren, dass am Anfang halt der Wunsch steht, ja, und nicht die Recherche, nämlich der Wunsch, eine Geschichte zu lesen, die das abbildet und das beschreibt, was man ja ohnehin vermutet. Also in dem Fall eine rechtsextreme Partei, die sich kaltherzig über das Grundgesetz hinweg setzt und jeden außer Landesschaft, wo sie doch an der Nasenspitze ansieht, der gehört hier gar nicht richtig her. Der ist gar kein richtiger Deutscher, ja. Das ist ja die Vermutung, die in vielen Redaktionen besteht über die AfD. Mhm. So, und dann kommt so eine Geschichte wie Korrektiv, die das schön bebildert und gar keiner stellt mir eine Nachfrage. Und das ist ja eigentlich ein Skandal aus meiner Sicht.
Das stimmt, wobei man natürlich schon sagen muss, das war jetzt kein Treffen netter Menschen. Da war auch Martin Sellner dabei.
Ja.
Das ist der Kopf der neuen Rechten, das kann man alles ablehnen. Aber es hatte ja auch, also die AfD hat damals, wenn ich mich recht erinnere, auch Konsequenzen gezogen. Musste da nicht irgendein Mitarbeiter von Alice Weidel seinen Hut nehmen, weil der da auch dabei war?
Wobei, der tauchte sicherlich wieder von irgendeinem anderen Abgeordnetenbüros innerhalb von 5 Minuten auf. Also mit den Konsequenzen bei denen ist es dann auch so eine Sache. Also die hatten dann pro forma, als der erste Sturm sozusagen über sie hinweg rollte, diesen einen Mitarbeiter, glaube ich, dann in die Versenkung kurzzeitig verabschiedet. Aber ich habe da natürlich später war schon wieder das Thema Remigration jetzt und wir finden eigentlich Remigration richtig auf allen Plakaten. Also mit dem, sagen wir mal, mit dem Zerknirschtsein bei der AfD ist dann ja auch immer relativ kurz nur.
Nee, aber es zeigt zumindest, dass auch die AfD dem Ganzen dann auf den Leim gegangen ist.
Na gut, die wissen natürlich auch, wer sie in ihren Reihen haben und dass da so ein paar Gesellen sind, auch die zu allem in der Lage sind, ja. Es gibt auch natürlich eine ganze Reihe echter Nazis und Neonazis in den Reihen der AfD. Das ist ja auch in Wort, Schrift und Bild festgehalten. Nur bei diesem einen Treffen eben,
war das
wo sogar dieser Oberidentitäre, der Herr Sellner da aus Österreich anrückte, hat es eben diesen Masterplan nun mal nicht gegeben. Dass der möglicherweise bei Herrn Sellner in irgendeiner Schublade ruht, ja, und dass der, wenn er könnte, und sozusagen Deutschland, ja, in den Grenzen von, weiß ich auch mal, 37, 33 oder 25 neu ordnen könnte, ja, und das deutsche Staatsvolk auch, dann zu solchen Schlussfolgerungen käme, ja, kann alles sein. Aber nun mal entscheidend ist, was wurde in Potsdam besprochen? So, und da hat das Landgericht jetzt festgehalten, das, was Korrektiv und alle anderen, die dann darüber geschrieben haben, gesagt haben, was da eigentlich besprochen worden ist, Riesenpopanz.
Ich finde es seltsam, dass man darüber jetzt kaum was liest. Das ist eine Randnotiz in den einschlägigen Medien. Ja. Aber statt, dass man jetzt wirklich das auch groß aufmacht und sagt, Mensch, da sind wir Korrektiv auf den Leim gegangen. Und das Nächste ist, ich finde, man müsste jetzt wirklich mal nachdenken, ob man denen nicht die Subventionen streicht.
Ja gut, die werden, glaube ich, nicht direkt, wenn die direkt subventioniert, das war irgendwie auch immer so ein Rechtsstreit.
Demokratie leben.
Ich dachte, ja, Korrektiv auch. Gut, ja. Da weißt du mehr als ich. Also ich habe immer so Erinnerungen gehabt, die hätten sich dann auch dagegen gewehrt, sie würden gar kein Staatsgeld bekommen. Und das würde dann irgendwie so über Umwege, I don't know, lass uns da auch nicht in rechtliche Schwierigkeiten laufen, ja.
Das ist doch nur eine Meinungsäußerung, Jan. Ist doch nur eine Meinungsäußerung.
Nein. Pass auf, das machen wir jetzt auch. Wie verhalte ich vom Landgericht Berlin?
Immer wenn wir was falsch sagen, Gericht, ist es
also
eine Meinungsäußerung.
Genauer hingucken. Wir sagen einfach jetzt immer bei allen Tatsachenbehauptungen, die uns anschließend auf die Füße fallen. Nee, das haben die Caro und ich so nicht gemeint. Das war eine Meinungsäußerung.
Ja, Meinungsfreiheit. Das ist übrigens, führt uns auch gut zu unserem nächsten Thema. Im Zusammenhang mit der SPD. In den letzten Wochen sind ja immer wieder SPD-Politiker aufgetaucht, die so den Staat ausbeuten, zu ihrem Vorteil nutzen. Dabei inszenieren sie sich ja als die Partei der Gerechtigkeit. Und jetzt haben wir wieder ein paar Fälle. Beispielsweise die SPD-Politikerin, muss ich ablesen, Uta Francisco dos Santos aus Berlin-Mitte. Die wollte Bezirksbürgermeisterin werden, hat dafür auch kandidiert im Wahlkampf, war sie eifrig dabei. Dabei ist sie seit 1,5 Jahren krankgeschrieben.
Ja, also die hat nicht nur kandidiert, die wurde auf Platz 1 auch gesetzt von ihren Genossen.
Die wussten davon nichts.
Ich habe auch Videos gesehen, wie sie da tapfer im Wahlkampf ist und sagt also, ihr größtes Thema sei die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie und man müsse den Frauen unter die Arme greifen. Und also sie hat sich so inszeniert als Frau, die weiß mit Kindern und Haushalt und Arbeit, sagen, was Dreifachbelastung bedeutet. Und nun wissen wir, dass ist zumindest aus der Dreifachbelastung eine Doppelbelastung in den letzten 1,5 Jahren geworden ist, weil, wie man den Schreiben ihres Anwalts dann entnehmen konnte, sie offenbar vor 1,5 Jahren eine Sportverletzung erlitten hat. Sie ist, glaube ich, bei der Finanzbehörde, beim Finanzsenat Berlins beschäftigt und seitdem krankgeschrieben. Also sie gehört jetzt zu dem wachsenden Teil der öffentlich beschäftigten Bevölkerung, die beschlossen hat, also die Krankheiten, die Malaise ist so groß, ist ja nicht der Einzelfall, hatten wir ja so ein paar jetzt auch in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, war jemand von 5 Jahren nicht mehr aufgetaucht, glaube als Lehrerin, bis dann irgendwann mal jemand nachdenkt, das ist da eigentlich. Also ich finde schon mal 1,5 Jahre Krankschreibung, das ist ja mal ein Wort.
Absolut.
Also. So, und nun taucht sie eben auf als Bezirksbürgermeisterkandidatin der SPD für Mitte und Mitte, das klingt immer so Berlin-Mitte. Da wohnen 400.000 Menschen. Ich weiß nicht, wie viele Städte in Deutschland es gibt, die mehr haben als 400.000. Also viel mehr als ein Dutzend können das nicht sein.
Ja.
Das ist eine Großstadt in Deutschland. So. Das ist auch ein harter Posten. Ich weiß nicht, wie die sich das vorgestellt hat. Als krankgeschriebene Mutter, ja, so, dass man sich da einfach hinsetzt als Bezirksbürgermeisterin und dann sagt, dann machen andere meinen Job. So. Das ist der SPD natürlich jetzt auch. Als es rauskam, ich glaube, der Tagesspiegel hat da als erster darüber berichtet, Grace auf die Füße gefallen. Die hat natürlich null Einsichtsfähigkeit gehabt, ne?
Also die sie einen Attest hat.
Sie hat ihren Fuß gehalten, glaube ich.
Ja, sie hat ja einen Attest, Jan. Ihr Arzt hat ihr attestiert, dass ehrenamtliche Arbeit und Wahlkampf der Genesung zuträglich ist. Weil man muss, das hat die Taz geschrieben, auch berücksichtigen, die wollte wohl nach längerer Krankschreibung zurück in den Job, dann wollte man ihr den alten Posten irgendwie nicht mehr geben, dann gab es einen Zoff, dann wurde sie freigestellt und zwar gegen ihren eigenen Willen und dann lief sie damit in eine psychische Erkrankung rein. Und da kann ich natürlich schon verstehen, dass so ein bisschen auf Events gehen, ein bisschen mit Prosecco anstoßen und Wahlkampf machen, der Psyche schon zuträglich ist. Das kann ich mir dann schon vorstellen.
Also Politik als Traumabewältigung.
Zum Beispiel. Aber es ist halt krass, dass die Partei das nicht weiß. Überleg mal, die arbeitet seit 1,5 Jahren nichts und die setzen die an Platz 1. Jetzt allerdings große Rücktrittsforderung und sie hat jetzt auch ihre Kandidatur zurückgezogen, weil es gibt eine Hetzkampagne rechter Medien. Da sind aber jetzt übrigens alle gemeint, also auch Bild und wir und wer auch immer.
Also wenn gar nichts mehr hilft, dann war es eine Kampagne. Ja. Am besten eine rechte Kampagne, gegen die du nicht ankommst. In dem Fall gehören also zu den rechten Medien, die sie gejagt haben, auch die Taz und der Tagesspiegel.
Ja, gut.
Ich weiß nicht, was da nicht rechts ist aus Sicht der SPD-Mitte. Vielleicht die junge, weiß ich, die junge Welt, Jungle World und die UZ, die DKP Hauszeitung, von der ich übrigens auch gelesen habe jetzt letzte Woche zufällig, die gibt's immer noch. Ich habe gedacht, das ist ja so ein Sektenblatt, aber das ist wahrscheinlich als einziges nichts rechts. Ja gut, am Ende hat natürlich immer niemand davon gewusst. Alle sind total überrascht, die sie nominiert haben. Auch der Bürgermeisterkandidat ist aus allen Wolken gefallen, natürlich, ja. Weil die wahrscheinlich auch ihre Krankschreibung geheim gehalten hat, beziehungsweise wenn die dann um 2 Uhr mittags irgendwo auflief, um Wahlkampf zu machen, dann sagten ja, das ist ja klar, wieso, das kann die natürlich locker vereinbaren mit ihrem 40-Stunden-Job, weil weil man bei der Finanzsenat in Berlin beschäftigt ist, dass man dann um 12 Uhr oder um 2 oder um 4 oder im Grunde immer, wenn du angerufen wirst, Wahlkampf machen kannst, das ist ja normal, das ist leicht vereinbar, offenbar mit der Arbeitszeit eines Beamten in Berlin.
Ich habe den Verdacht, dass Friedrich Merz hat doch vor kurzem alle aufgerufen, wir sollen weniger krank sein und mehr arbeiten. Jetzt weiß ich, woher das kommt. Vielleicht war das hinter den Kulissen doch bekannt beim Koalitionspartner, wie man da so vorgeht.
Als Anti-Merz-Programm, um Teilzeit sozusagen, das neue Teilzeitprogramm. Wie heißt die Frau? Die Santos, ja? Das neue Die Santos-Teilzeitgesetz wurde dann vorbereitet, heimlich, ja. So. Ist natürlich peinlich.
Ja.
Ist ja nicht der einzige Fall. Ich habe ja letzte Woche in meiner Kolumne über so einen anderen Kandidaten da aus Mecklenburg-Vorpommern geschrieben. Übrigens.
Unser Lieblingslandrat ist das doch.
Ja, mein Lieblingslandrat.
Ja, aus Ludwigslust-Parchim.
Stefan Sternberg.
Das Sternchen am Politikerhimmel. Ja.
Der Mann, treue Zuhörer und Zuschauer dieser Sendung werden sich erinnern, das war der Mann, der einen 750er BMW nicht in ein Elektroauto umtauschen wollte, weil er sagte, wenn der Russe kommt, dann sei er nicht einsatzfähig. Und dann hat er mit so einer Sause in Berlin auffiel, ich glaube 2600 Euro dem Steuerzahler mal sozusagen als Rechnung rübergeschoben, für 3 Übernachtungen mit Sushi-Begleitung. Ja, und der ist jetzt wieder dabei.
Jetzt ist er nicht der Krawallo, sondern eigentlich ein bisschen armes Würstchen.
Also ein Leser hat mich angeschrieben.
Okay.
Ja, Herr Bottmer aus Niedersachsen. Herr Bottmer stellte sich heraus, ist Verleger und Journalist und hat da so verschiedene Jagdzeitschriften, also für die Freunde des Jagdhandwerks. Ne? Und dem flatterte eine Anzeige ins Haus, also ein Ermittlungsverfahren. Wie so die Kenntlichmachung eines Ermittlungsverfahrens, Polizeipräsidium Rostock. Weil er nämlich aufgrund offenbar auch unserer Gespräche hier sich in einem Insta-Post lustig gemacht hatte über den, wie er das dann nannte, prunksüchtigen Landrat in Ludwigslust-Parchim, der eben meint, er brauche, wenn der Russe kommt, als Fluchtfahrzeug ein 50er BMW.
Und das ist natürlich wieder Majestätsbeleidigung.
Pass auf, da wir diese famosen Paragraphen haben seit der Corona-Zeit wohl heimlich hinter dem Rücken sozusagen des Volkes, weil wir alle andere Sorgen hatten, der reinstalliert wurde im Strafgesetzbuch jetzt als Paragraph 188, hat er jetzt also dieses Ermittlungsverfahren am Hals, dieser Herr Bottmer da aus Niedersachsen.
Wegen prunksüchtigem Landrat.
Ich würde ja mal denken, der hat ja in der Landesverteidigung viel zu tun. der Landrat, ne? Ja. So, nee, aber der hat eine Reihe von auch Mitarbeitern und die haben also googeln offenbar jeden Tag, was so im Netz zu finden ist und sind auf diesen Post, den haben glaube ich 12 Leute gelesen und geliked, von einem Bot mal gestoßen, wo sie über den punksüchtigen Landrat lustig machen. Jetzt pass auf, und jetzt, und deswegen war es auch für mich ein Thema einer Kolumne.
Ja.
Jetzt ist die Maschine im Hintergrund ins Laufen geraten. Mhm. Und ich habe die Ermittlungsakte gesehen, Einsicht bekommen in die Ermittlungsakte. Ich glaube, die ist 80 Seiten dick, so dick.
Ach komm.
Diese Polizisten sind also losmarschiert, nachdem sie alarmiert wurden, haben dann Ermittlungen eingeleitet, die bis nach Irland geführt haben. Das ist der Dienstsitz des Mutterkonzerns von Instagram, Meta. Und am Ende kam so eine Frageliste raus an Herrn Bodmer. War es Ihnen bewusst mit Ihrem Post, dass Sie das Ansehen des Landrats beschädigen? Was haben Sie persönlich gegen den Landrat vorzubringen? Gab es Konflikte in der Vergangenheit mit dem Landrat? Oh, alles die Polizei. Also du denkst, er hat sozusagen seine eigene Truppe jetzt in Marsch gesetzt. Sein. Also sozusagen die Polizei noch als Schild und Schwert der Partei. Und das sagt so viel aus über natürlich Mecklenburg-Vorpommern und, weil ich ein boshafter Geist bin, würde ich sagen, über die SPD im Endstadium, ja, die sich so ein Land mal so richtig zu eigen gemacht hat, zur Beute gemacht hat, dass eben die Polizei losmarschiert und jetzt nicht einfach so ermittelt und auch die Staatsanwaltschaft, sondern ja, sich sozusagen schützend vor unseren Landrat Stefan Sternberg stellt.
Der Witz, Jan, ist, dass er ja steif und fest behauptet, er hätte gar keine Anzeige erstattet. Er hat behauptet, er hat überhaupt nichts, er hat damit gar nichts zu tun, er will sich davon distanzieren. Aber aus den Ermittlungsakten geht halt leider hervor, dass er A, bei der Kriminalpolizei selber angerufen hat und dann sein Social-Media-Team Anzeige erstattet hat. Und dann denke ich mir, warum hast du denn keinen Rückgrat? Dann steh doch wenigstens dazu, wenn du schon so peinlich bist.
Diese Leute glauben, sie kommen mit allem durch, weil ihnen irgendwie der Staat gehört. Das ist so. Das heißt, in der Nacht, also ich habe darüber berichtet, dann sind da, dann gab es Anfragen an sein Büro, wahrscheinlich von irgendeiner Mecklenburger Zeitung. Und dann behaupten die, also das seine Ermittlungsverfahren hätten sie gar keinen Einfluss drauf genommen. Also das hätten sie gar nichts mit zu tun. Dummerweise steht das halt ganz genau protokolliert in dieser Ermittlungsakte, wer immer wo angerufen hat, um es auf den Weg zu bringen. So, und jetzt hast du erst sozusagen kein Glück gehabt, jetzt kommt das Pech dazu. Jetzt hat sich auch der Norddeutsche Rundfunk eingeschaltet. Da muss man wirklich mal fairerweise sagen, also der NDR, bei aller auch seinen Problemen, die er hat und seiner Linkshaftigkeit, die haben den, also schon auch schon seit längerem am Wickel, den Herrn Sternberg, und die haben jetzt so ein riesen Ding gebracht, natürlich, warum das alles erlogen ist. Und ich, das würde ich mal sagen, weiß ich nicht, ob es eng wird. Der Typ ist gerade wiedergewählt, so ein Landrat ist da für 6 Jahre installiert.
Ja, aber dass so einer wiedergewählt wird, jetzt mal ganz im Ernst.
Der ist übrigens auch in der SPD Mecklenburg-Vorpommerns eine relativ große Nummer. Ich will nicht sagen Parteivize, aber irgendwie so auf der Ebene. Natürlich von der famosen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kein Mucks. Kein Mucks. Und die steht im Wahlkampf. Ich würde mal sagen, good luck, Leute. Ja, also ich bin mal gespannt, wie so der Mecklenburg-Vorpommer das sieht.
Das sind ja, wie viele Menschen leben da? Da leben noch keine 2 Millionen. Das sind ja kaum Leute.
Das kommt ja auch dazu. In Ludwigslust-Parchim, also der Landkreis, wo der mit deinem 750er BMW durch die Gegend guckt. Der Ding kostet übrigens über 150.000 Euro netto aufwärts, ja, weil der hat natürlich auch die Bombenversion. Das Ding wiegt 2,5 Tonnen, wie ich jetzt gelesen habe. Ja,
MacPom hat's halt.
Alle Shishi, alle Schnickschnack sind da drin verbaut. Das ist eine der ärmsten Gegenden Deutschlands. Da sagen sich wirklich Fuchs und Hase, gute Nacht, beziehungsweise außer Schafen nichts gewesen, aber 750er BMW für den Landwirt ist drin.
Gut.
Finanziert, und das ärgert mich am Ende. Wo landet die Rechnung? Caro, wo landet die Rechnung für sowohl das Hotel 2600 Euro inklusive Sushi-Begleitung in Hamburg und den 750er BMW? Schätz mal, wo landet die Rechnung?
Vermutlich bei Markus Söder und dem Länderfinanzausgleich.
Ja, beziehungsweise Markus Söder gibt sie an uns, ja, Steuerzahler.
Natürlich.
Weiter. Er zahlt das ja auch nicht aus seiner eigenen Kasse, sondern es ist, genauso ist es immer in diesen famosen SPD-Hochburgen, die wir da noch haben. Saarland.
Bremen.
Mecklenburg-Vorpommern.
Hamburg.
Ja. Hamburg ist ja auch auf der Minusseite, interessanterweise. Wo landet die Rechnung? bei, für die Sause.
Bei uns.
Immer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Das sind die einzigen. So. Und ich würde mal sagen, also ich glaube, Markus Söder hat ja neulich angeregt, über den Länderfinanzausgleich nochmal neu nachzudenken.
Ja, das macht er ständig und da hat er echt recht.
Also mein Support hat er, ich glaube, deinen auch.
Absolut. Hast du es übrigens gelesen? Es gibt auch in Niedersachsen gab es auch so eine Luxusfee. Die Justizministerin.
Ja, das war auch in der Timeline.
Die steht jetzt unter Verdacht, dass sie Steuergelder verschwendet für Luxusdienstreisen. Irgendwie fünf.
In Indonesien ist die irgendwie für mehrere
Singapur.
Tage. Die Flugkosten 25.000 Euro.
Ja, die hat für die fünf Dienstreisen 80.000 Euro ausgegeben, inklusive Hotel-Upgrade in Singapur. Und dann war sie 3 Tage in Paris für 22.000 Euro. Die war nicht wie du bei deinem Freund Pfister. Ne, die war da anderweitig untergebracht. Irre.
Na gut, wie war das bei damals diesem Linksparteivorsitzenden mit dem Porsche, Klaus Ernst? Der sagte, das fand ich eigentlich wieder ganz cool, Porsche für alle wäre es. Das ist sein Motto. Vielleicht denkt ihr auch so. Also sie geht schon mal voran als Arbeiterführerin. Checkt das schon mal aus, die Luxushotellerie vor Ort in Thailand. Und dann, um sozusagen klar zu machen, wenn dann der große Tross, ja, der Arbeiter und ArbeiterInnen, ja, aus Niedersachsen hinterherkommt.
Ja, bei uns wollen sie dann wieder alle enteignen und umverteilen. Oh mein Gott.
Wo muss das Geld herkommen, ne?
Das stimmt.
Und zwei würden reichen.
Wir haben noch ein drittes Thema, Jan. Darauf hast du mich eigentlich gestoßen. Das ist aber sehr, sehr unterhaltsam. Und zwar geht es um den Literaturkritiker Dennis Scheck. Der hat in der ARD eine Literaturkritik-Sendung, die heißt Druckfrisch. Und da kritisiert er meistens die Bestseller des Spiegels. Und das hat er wieder getan. Unter anderem das ein oder andere Buch von einer Frau zerrissen. Und jetzt sieht er sich einem Sexismusvorwurf ausgesetzt.
Die erste, die dran glauben musste, war meine Freundin Ildiko von Kürti. Mhm. Nummer 1 Bestseller, seit Wochen, glaube ich, sitzt sie da oben, fest zementiert, alt genug heißt das Buch. Der hat er vorgeworfen, das seien Nachrichten aus der Schnatterzone der Darmtoilette.
Herrlich.
Und die zweite, die dran glauben musste, war Sophie Passmann. Was war nochmal da der Satz?
Über sie hat er gesagt, Wasserstandsmeldungen aus den Seichtgebieten eines trüben Bewusstseins. Da muss er erstmal drauf kommen.
Als Freund der Beleidigung.
Das ist schön.
Das ist mal ganz schön. Ja, also der ist jetzt, also der siehst jetzt sofort, das sei also frauenfeindlich.
Er hat ja dann also, auch, also er hat das kritisiert. Hat
gespielt, das sei, also sie hätte es sehr beschäftigt, diese Kritik. Mhm. Sie hätte sozusagen tagelang nicht in den Schlaf gefunden und das sei so bösartig und eben vor allen Dingen frauenfeindlich.
Gut, das kommt natürlich da von der Person, die überall Sexismus wähnt. Ich habe mir das extra nochmal angeguckt. Er hat in dieser gleichen Sendung Bücher anderer Frauen über den grünen Klee gelobt und das Buch von Peter Hane komplett zerrissen. Also ich kann da keinen Sexismus erkennen, ehrlich gesagt.
Also er bespricht in der Regel die ersten 10 auf der Bestsellerliste im Spiegel. Mhm. Und das waren jetzt in diesem Fall mehrheitlich Bücher von Frauen. Und ja, wenn man jetzt mal ganz also quotenmäßig rangeht, hat er 4 über den Klee gelobt, 4 Bücher von Autorinnen und ja, 3 wurden halt verrissen. So.
Richtig.
Da hat es getroffen, meine Freundin Ildiko und Frau Passmann. Wir hatten das ja schon. Wenn gar nichts mehr hilft, kommst du mit der Kampagne. Mhm. Und wenn das mit der Kampagne auch nicht fruchtet, dann kommst du mit der Frauenkarte. Ja? So. Fairerweise muss man sagen, das hat auch der eine oder andere jetzt durchschaut. Ich habe bei Eline von Drabteln zum Beispiel, die ich mag, gelesen. Die ist Kolumnistin im Tagesspiegel. Auch schön boshaft. Es gebe jetzt, Sophie Passmann habe das einzige Buch, was sie geschrieben habe in ihrem Leben, jetzt nochmal in Blond rausgebracht.
So, das ist lustig, ja.
Also wenn wir uns nicht mehr beleidigen dürfen.
Aber das ist doch keine Beleidigung, Jan. Das ist doch keine Beleidigung. Also
Naja, also die Seichtgebiete des trüben Bewusstseins, das fällt bei mir schon unter Beleidigung und Schwer- und Herabsetzung. Aber ich meine, es gibt zum Beispiel ein Buch, glaube ich, bei Haffmanns gab es das. Das hat mich immer groß erfreut. Dichter über Dichter, ein Kompendium der Invektiven. Ja, weil gerade natürlich Literaten unheimlich boshaft sein können. Also erstens verstehen sie ja was von Sprache. Und zweitens gönnen sie dem anderen natürlich den Erfolg nicht und ja, so wie nicht mal also wie das Schwarze unter dem Fingernagel so. Also ich glaube über André Gide hieß es dann Ah, der hat jetzt eine neue Mätresse. Erstaunlich. Ich dachte, bei dem schläft nur das Publikum.
Oh, Klassiker. Das ist gut. Also,
das ist gut. Ja, so, und davon gibt's das. Also, das ist ein fabelhaftes Buch. Daran merkst du natürlich, ich bin ja ein Riesenfan der Sportlust. So, wenn das nicht mehr möglich ist.
Ich habe daran, ehrlich gesagt, in beiden Fällen keine Beleidigung gesehen. Also, hier von Kürtis Buch, alt genug, würde ich nie lesen. Aber wenn das Nachrichten aus der Damentoilette sind, dann könnte es wiederum spannend werden. Ich weiß ja, wie es auf der Damentoilette zugeht.
Die Klassik-Samen, okay.
Das ist eher eine Werbung. Oh. Und was Frau Passmann betrifft, da hat er ja einen Satz zitiert, da sagt sie irgendwie, sie schreibt wohl, also dass sie drüber nachdenkt, was sie für eine Frau wäre, wenn sie einen schöneren Bauchnabel hätte. Ist jetzt nicht so komplett das intellektuelle Lesegut, würde ich sagen.
Es geht die ganze Zeit nur um sie und wie sie ihren Körper optimiert und dass sie sich dafür schämt, dass sie ihren Körper optimiert und ob das okay sei, dass man den Körper optimiert. Und dass es eigentlich aber auch schlimm sei, dass man den Körper optimiert. Und dass es eigentlich der männliche Blick sei, den sie auf sich selber richte. Und dafür schämt sie sich dann irgendwie auch. Also,
das ist ein bisschen narzisstisch alles aus meiner Sicht.
Kann man ja machen. Dafür hat sie auch ihr Publikum. Deswegen ist sie auf der Bestsellerliste. Da muss man halt auch mal aushalten können, dass Janice Check einen in die Tonne pfeffert. Meine Freundin Ildiko, ich kenne die Ildiko wahnsinnig lange schon. Die ist da ja in Hamburg. Mhm. Hat es auch eine Reihe von Interviews gegeben. Die leidet zu einer Angststörung. Also in dem Buch geht's ja auch darum. Also das Buch ist nämlich eigentlich schön und auch interessant, weil sie eine Seite von sich zeigt, die also alle ihre Freunde kennen, aber eben das größere Publikum nicht. Also in den Angststörungen geht das so weit, dass sie jetzt zum Beispiel auf der Autobahn nicht fahren kann. Die kann Auto fahren, also sie kann nicht fliegen natürlich, sie kann nicht die Bahn nehmen. Mhm. Autofahren geht, aber nie durch einen Tunnel. Und deswegen zum Beispiel auch immer Besuche in München bei mir, wahnsinnig kompliziert. Jetzt hatte sie offenbar eine Lesung da in Thüringen. Mhm. Und hatte, Fehler, nicht genau sich die Strecke angeguckt. Also die fährt sie normalerweise nicht. Und dann stand sie plötzlich vor einem Tunnel und da war klar, der ist jetzt 3 Kilometer lang oder 2 Kilometer, ich weiß gar nicht, was da für Tunnel sind in Thüringen. Also sie auf dem Seitenstreifen, warndicht an, so, bum, 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 und fährt nicht weiter, kommt nicht durch den Tunnel. Hält neben ihr irgendeinen Polizeiwagen, sie soll weiterfahren. Und sagte, ich kann durch den Tunnel nicht fahren. Ich schaff's nicht, sie hat eine Angststörung. Jetzt würde man erwarten, dass der Polizist zu ihr sagt, reiß dich mal zusammen hier. Dann wurde kurzzeitig erwogen, ob die damit 200 Sachen durchdüsen und sie auf dem auf der Rückbank sich zusammenkauert auf dem Polizeiwagen. Dann haben die Autobahn gesperrt für sie.
Ach was.
Den Autobahnabschnitt, dass sie umdrehen konnte, aber der nächsten Ausfahrt raus. Schöne Anekdote, findet man alles in ihrem Buch. Und man muss jetzt sagen, sie hat sich ja auch nochmal auf Instagram jetzt zu dem großen Dennis-Scheck-Streit geäußert und hat gesagt, liebe Leute, das ist mir total in den Kopf gewachsen. Mhm. Sie hatte sich natürlich gewehrt gegen die Herabsetzung. Aber also es sei nun wirklich nicht ihr Ziel, Dennis-Scheck seine Sendung zu nehmen. Denn das ist ja das Nächste, was jetzt kommt.
Das möchte nur Elke Heidenreich.
Naja, Elke Heidenreich ganz oben an, die noch bis heute nicht verwunden hat, dass man ihr damals ihre Sendung beim ZDF, glaube ich, war, die genommen hat. Das erkennt man übrigens auch, also hinter vielem natürlich dieser Move steht am Ende natürlich Bitterkeit, ja, über enttäuschte Hoffnung und Erwartung. Und die Ildiko jedenfalls hat sich jetzt in Instagram zu Wort gemeldet und hat gesagt, also sie will weder lesen, was Dennis Scheck jetzt wiederum für ein wüster Kerl ist oder Schmähung über Dennis Scheck noch, dass er eben auf keinen Fall ihr Ziel gewesen, jetzt Cancel Culture zu betreiben, in dem Fall und ihm seine Sendung zu nehmen. Das finde ich jetzt sehr honorig.
Ja gut.
Also sie ist ganz auch, anders drauf.
Er hat auch nichts Schlimmes gemacht.
Als Sophie Passmann, kann man nur sagen.
Also dann ist auch dieser Sexismusvorwurf schon wieder ausgeräumt.
Ja, das ist doch schön, dass wir dazu auch in dieser Sendung beitragen konnten.
Das stimmt.
Diese Erklärung.
Uns rennt ein bisschen die Zeit davon. Wir brauchen dringend noch Gewinner und Verlierer. Womit willst du beginnen?
Der Gewinner ist der Papst.
Das ist richtig. Ja. Ja, für mich auch. Absolut. Badass.
Aber der Mann, der hat keine Soldaten. Der sitzt in seiner Vatikanstadt. Ich glaube, das, wovon die leben, sind Briefmarken, die sie rausgeben und irgendwelche Postkarten. Ja, und
Merchandising. Ja.
Alle mal heilig und selig gesprochen, also irgendwelche Ablassbriefe. Aber ansonsten, dem kannst du auch nicht drohen. Dem kannst du auch nicht mit irgendwelchen Zöllen kommen. Nee. Kriegserklärungen verpuffen bei dem auch, der im Zweifel sagte, dann bombardiert uns. Ich bin eh einer höheren Macht verpflichtet.
Also, du kannst ihn auch nicht austauschen.
Die Zähne aushandeln.
Das stimmt. Du kannst ihn auch nicht austauschen wie Herrn Maduro oder so.
Nee, auch nicht.
Nee, genau. Das geht einfach nicht. Aber Donald Trump hat sich mit ihm halt maximal angelegt. Gut, der Papst kritisiert den Krieg im Iran, ruft zum Frieden auf, ist sein Job, würde ich jetzt mal sagen.
Jetzt mal, pass auf, der hat sich ehrlich gesagt, ich habe mir das angeguckt, relativ zurückgehalten.
Na total, der hat noch nicht mal den Namen genannt.
Also der hat sich auch bei dem Anfang, als das losging mit dem Iran, zurückgehalten. Als dann der Donald plötzlich gesagt hat, also über Nacht, wenn ihr nicht so macht, wie ich will, lösche ich jetzt eine ganze Zivilisation aus. Da hat er gesagt, also das sei nicht im christlichen Sinne. Ja Gott, was soll der arme Mann denn machen im Vatikan?
Da hätte ich ehrlich gesagt mir sogar gewünscht, dass auch andere Leute das sagen. Dass da der Papst der Einzige ist mit Eiern, ist schon bemerkenswert.
Also auf jeden Fall, beim Donald läuft auch nicht so richtig was zusammen, weil es gibt auch Katholiken in den USA.
Nicht zu knapp, gerade seine Wähler.
Na gut, das sind mehr so bei den Evangelikalen, glaube ich. Aber also es gibt immerhin, also ich glaube, ein Fünftel der Amerikaner sind katholisch Glaubens. Also wenn die jetzt vor die Wahl gestellt werden, ob sie dem Heiland Donald, ja, der ja auch solche so Bildchen jetzt von sich in Umlauf bringt, wo er anderen die, also sozusagen die Lahmen wieder gehend macht und die Blinden wieder sehend, ne? Mhm. Oder eben dem Stellvertreter Christi auf Erden, der da in Rom sitzt. Also wenn man die vor diese Gewissensentscheidung stellt, ich weiß nicht, ob alle dann sagen, ja, mein Heiland heißt jetzt Donald.
Und wer ist unsere Verlierer?
Das sind die Verlierer. Wir hatten schon so viele Verlierer, finde ich, jetzt gerade am Wickel.
Ich hätte einen Vorschlag. Heidi Reicheneck.
Ja.
Die Fraktionschefin der Linkspartei. Wir erinnern ja noch ihren Migräneauftritt bei Markus Lanz, wo sie ja über den Mietpreisdeckel sprechen sollte und am Ende ja nicht so sattelfest war, was Fakten anging. Und dann sagte er, sie hat ja auch Migräne. Und jetzt hat Markus Lanz ein Interview gegeben im Stern und hat gesagt, dass Heidi Reicheneck nie wieder in seine Sendung kommen möchte. Deshalb, weil sie da so unfair behandelt wurde. Und dann dachte ich mir, krass, also sie ist doch so ein bisschen so krawallmäßig unterwegs. Ich habe eigentlich gedacht, die kann mehr ab.
Ja, das ist halt so eine Revolutionärin, die vor allem vor eigenem Publikum gerne predigt, beziehungsweise bei Karim Joska sitzt, wo nie eine kritische Frage oder ein böser Blick zu erwarten ist. Wir hatten die übrigens auch angefragt, hier für Eingesperrt mit Fleischhauer.
Das wäre schön gewesen, aber und traut sie sich erst recht nicht.
Absagen eingehen. Nee, das ist ja nicht das Format, in dem sie sich wohlfühlt.
Das okay, finde ich.
Das ist einfach nur, wie gesagt, wenn man die Systemwende herbeiführen will, ja, also die Revolution ausrufen, dann braucht man, glaube ich, ein bisschen mehr Rückgrat und Härte. Also wenn man dann schon von der Sendung ausbüchst wie meiner, ich weiß nicht, ob es da mit dem revolutionären Geist ist, wirklich so, vielleicht auch eine gute Nachricht, ja, sobald er ist.
Na dann gucken wir mal. Du hast ja jetzt eine tapfere Kandidatin in deiner Sendung. Mal gucken, ob
du übrigens einschalten, liebe Leute, einschalten. Guckt euch
ja, einschalten an. Und gucken, ob der Jan am Ende ein Tattoo hier auf der Stirn hat.
Ja, und wir haben jetzt auch, also ich seit jetzt Donnerstag in der Mediathek, ist die Ausgabe verfügbar? Keine Talkshow eingesperrt mit Jan Fleischer mit Jette Nitzert.
Ach so, das ist ja auch schon aufgenommen, stimmt. Das ist ab jetzt Freitag.
Kann jetzt schon jeder sehen. Also Jette Nitzert, die, wir erinnern uns, ne? All Cups are Bastards, ne? Mhm. Oh, die sagte, gute Nachricht, wenn Männer beim Böllern die Hand verlieren, dann können sie ihre Frau nicht mehr schlagen, ne? sind Männer eigentlich immer schuld?
Ja, ich kann mir die Antwort denken. Jan, ich hoffe, dass du dich nächste Woche mal wieder bei uns im Studio blicken lässt, zur Abwechslung.
Versprochen.
Wir freuen uns drauf und ja, wir sehen uns wieder ab Donnerstag exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann.